Filmerotiker,
der Podcast für gute Filme. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Matthias und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker. Es hat mal wieder einige Zeit gedauert, bis ich mich von dieser Warte aus bei euch melde. Pünktlich zum Jahresende ist mein kleiner Podcast rund um Filme aller Art nun aber wieder zurück und einmal mehr möchte ich mit euch hinter die Kulissen der Filmwelt blicken. Tja, fast schon traditionell beginnen wir dabei wieder mit den News. Und die beginnen, wie schon bei Folge 10, leider mit einer Todesmeldung. Im hohen Alter von 99 Jahren ist die Schauspielerin Zsa Zsa Gabor in Beverly Hills gestorben. Vielleicht ging es euch bei dieser Meldung so wie mir. Zsa Zsa Gabor? Der Name kam mir schon irgendwie bekannt vor, aber mir fiel partout kein Film mit ihr ein. Tatsächlich ist dies gar nicht so verwunderlich. Denn während das filmische Schaffen von Zsa Zsa Gabor sich in überschaubarem Rahmen bewegte und meist auf B-Movies wie In den Krallen der Venus beschränkte, war ihr Privatleben umso spektakulärer. Insgesamt 9-mal war sie verheiratet. Unter ihren Ehemännern waren Ölmagnaten, der Erfinder der Barbie-Puppe, Schauspieler und zuletzt der Möchtegern-Prinz Ferdinand von Anhalt. Ihre Karriere begann bereits 1936 mit der Wahl zur Miss Ungarn. Kurz darauf folgte sie ihren beiden Schwestern, um in Hollywood Karriere beim Film zu machen. Das gelang ihr, wobei hierbei ihre weiblichen Reize ganz klar von Vorteil gewesen sein dürften. Schnell galt sie als Sexsymbol und unterstützte diesen Ruf bereitwillig durch ihre privaten Ausschweifungen. Sie hatte Affären mit Richard Burton, Sean Connery und Frank Sinatra. Angeblich habe sie John F. Kennedy jedoch abgewiesen. Zsa Zsa Gabor war stets ein gefundenes Fressen für die Klatschpresse und so etwas wie der erste Reality-Star, lange bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Sie wurde oft als die letzte Diva des alten Hollywood bezeichnet, gehörten doch Größen wie Marlene Dietrich oder Elizabeth Taylor zu ihren Zeitgenossinnen. Künstlerisch kann sie sich mit diesen sicherlich nicht messen. Und doch ist die Traumfabrik mit ihrem Tod um einen weiteren Stern ärmer, welcher schon am Himmel stand, als auch die ganz Großen noch am Firmament von Hollywood strahlten. Zurück ins Hollywood dieser Tage. Die Blockbuster-Saison 2016, welche ja bekanntlich reich an bombastischen, wenn auch qualitativ nicht immer überzeugenden Machwerken war, neigt sich momentan mit Rogue One, A Star Wars Story, dem Ende zu. Nachdem ich an dieser Stelle im letzten Jahr bereits Teil 7 der Star Wars Saga, das Erwachen der Macht, entgegengefiebert habe, möchte ich euch auch meinen Eindruck von diesem ersten Star Wars Film außerhalb der offiziellen Filmreihe nicht vorenthalten. Rogue One ist auf jeden Fall besser, als ich es erwartet hatte. Die Drehbuchautoren standen sicherlich vor einer schwierigen Aufgabe, als sie einen Film produzieren sollten, dessen Rahmenhandlung sich in einem Satz zusammenfassen lässt, nämlich: Die Rebellen erbeuten unter schweren Verlusten die Pläne für den Todesstern. Dadurch waren sie ebenso in ein Korsett gezwängt, wie durch die Vorgabe, dass alles im filmischen Universum des Ur-Star Wars von 1977, später in Episode 4 Eine neue Hoffnung umtituliert, spielen musste und die Charaktere später nicht mehr auftauchen dürfen. Kann so ein Vorhaben überhaupt gelingen? Um es kurz zu machen, es kann. Rogue One ist anders als erwartet, aber ein durchaus gelungener neuer Star Wars Film. In vielerlei Hinsicht ist er sogar stimmiger und überzeugender als Das Erwachen der Macht. Ziel des Films ist es offenbar, dem Zuschauer zu vermitteln, welcher Mut und welche Opfer nötig waren, um in den Besitz der Pläne von Darth Vaders berühmt-berüchtigter ultimativer Waffe zu gelangen. Dabei wird der Film oftmals überraschend politisch. Der bunte Haufen aus Rebellen mit multikulturellem Hintergrund, der es mit Courage und Cleverness gegen das uniformistisch-faschistisch-galaktische Imperium aufnimmt, lässt durchaus Interpretationen auf aktuelle politische Machtverhältnisse zu. In den USA führte das sogar so weit, dass Anhänger der Alt-Right-Bewegung, den amerikanischen Nationalisten, gegen Rogue One protestierten, weil sie darin eine offene Kritik an Donald Trump und ihrer politischen Ideologie sahen. Auch wenn Disney natürlich sofort zurückruderte und behauptete, der Film sei vollkommen unpolitisch, so ist allein schon die Tatsache, dass er Raum für derartige Interpretationen lässt, bemerkenswert. Auch fühlt man sich bei den vielen Straßenkämpfen und Guerilla-Aktionen der Rebellen instinktiv an aktuelle Nachrichtenbildern aus den Bürgerkriegen in Syrien und der Ukraine erinnert. Zwei Wermutstropfen gibt es bei dem detailverliebten und auch sonst, wie gesagt, äußerst gelungenen Spin-off dann allerdings doch, welche den Gesamteindruck ein wenig trüben. Zunächst einmal spielen die Jedi und die Macht so gut wie keine Rolle. Das macht von der chronologischen Einordnung des Films her zwar durchaus Sinn, vermindert aber ebenso das Sehvergnügen der Fans wie die Tatsache, dass Rogue One kein Sternenmärchen mehr ist, wie die anderen Star Wars-Streifen, sondern ein knallharter Kriegsfilm. Zwar hat man sich, etwa durch einen neuen Roboter, Mühe gegeben, ein paar Comic Reliefs einzubauen. Insgesamt ist die Stimmung des Films dann aber doch sehr, sehr düster, um nicht zu sagen verbittert. Und ein Happy End sieht auch anders aus. Wenn ich einen Star Wars Film sehe, dann erwarte ich nun mal Popcorn-Kino. Das heißt, dass es zwar spannend zugeht, aber eben auch immer lustig. Und natürlich wünsche ich mir Lichtschwertkämpfe und Jedis. Dass beides fehlt, macht den Film nicht automatisch schlechter, aber doch weniger zu einem der geliebten klassischen Star Wars Filme. Nach diesem ausführlichen Review zu einem Science-Fiction-Mega-Blockbuster möchte ich die News noch mit einem ganz anderen Vertreter dieses Genres abschließen, welcher ebenfalls gerade in den Kinos zu sehen war. Arrival heißt diese Perle von einem Science-Fiction-Film. Ihn als Geheimtipp zu bezeichnen, tut dem Film mit Sicherheit Unrecht, hat er doch durch gute Kritiken und breites Zuschauerinteresse bereits einige Erfolge feiern dürfen. Und ich hoffe sehr, dass Arrival auch bei den Oscars im Februar, von denen ich natürlich wieder ausführlich berichten werde, entsprechend gewürdigt wird. Bei Arrival geht es um die Ankunft von 12 muschelförmigen Raumschiffen auf der Erde, welche der Menschheit Rätsel aufgeben. Ein Kontakt mit den Außerirdischen ist möglich, jedoch scheint es unmöglich, ihre Sprache zu verstehen. Was wollen sie uns sagen? Warum sind sie hier? Sind sie in friedlicher Mission zur Erde gekommen? Je länger die Raumschiffe da sind, desto nervöser werden manche Zeitgenossen. Es kommt zu Unruhen. Das Militär lässt die Säbel rasseln. In dieser schwierigen Lage lasten alle Hoffnungen auf der jungen Linguistin Dr. Louise Banks, oscarreif gespielt von Amy Adams, welcher es gelingt, die Sprache der Fremden zu entschlüsseln. Was sie dabei über die Wesen und über sich selbst erfährt, ist absolut faszinierend. Arrival ist nach langer Zeit endlich mal wieder ein richtig guter Science-Fiction-Film, der es schafft, neue Fragen zu stellen und neue Wege zu gehen. Er verzichtet dabei weitgehend auf Action und Drama, ist aber trotzdem von der ersten bis zur letzten Minute hochspannend. Außerdem ist seine humanistische Botschaft ein Lichtblick im Vergleich zu sonstigen Vertretern dieses Genres. Ich kann euch Arrival nur wärmstens empfehlen. Nun komme ich aber endlich zum eigentlichen Film dieser Sendung. Den Film, um den es diesmal gehen soll, habe ich selbst erst dieses Jahr entdeckt. Gemeint ist Die Abenteuer des Baron Münchhausen, ein Film von Terry Gilliam aus dem Jahr 1988. Wieso dieser Film? Nun, auf einer Hochzeit in Lettland hatte ich diesen Sommer unter anderem die Möglichkeit, das dortige Münchhausen-Museum zu besuchen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch bereits die erste Überraschung. Baron Hieronymus Karl Friedrich von Münchhausen ist nämlich keine rein fiktionale Figur, sondern hat tatsächlich im 18. Jahrhundert gelebt. Geboren in Bodenwerder, stand der echte Baron zeitweilig als Leutnant im Dienste der russischen Zarin Anna, für die er etwa auch gegen die Türken kämpfte. Viele der Lügengeschichten, für die er später berühmt wurde, basieren auf tatsächlichen Erlebnissen seines ereignisreichen Lebens. Eine Episode dieses Lebens war auch, dass der Baron zeitweilig auf einem Landgut in Dunte im heutigen Lettland lebte und dort auch Jakobine, eine lettische Landadlige, kennenlernte und zur Frau nahm. Hier schließt sich auch der Kreis, warum ich euch heute etwas über Münchhausen erzähle. Denn nach dem Besuch des Münchhausen-Museums in Lettland, bei dem es natürlich vor allem um die Liebesgeschichte zwischen dem Baron und Jakobine ging, war mein Interesse an dieser schillernden Persönlichkeit geweckt. Als Cineast machte ich mich alsbald auf die Suche nach Verfilmungen der sagenhaften Lügengeschichten. Tatsächlich gibt es davon einige, und ich könnte wahrscheinlich schon allein über die verschiedenen Adaptionen im Wandel der Zeiten eine eigene Filmneurotiker-Sendung machen. Die letzte Verfilmung war eine große zweiteilige TV-Produktion der ARD mit dem Tatortkommissar Jan-Josef Liefers in der Hauptrolle, welche vor einigen Jahren zu Weihnachten im deutschen Fernsehen lief. Nicht schlecht, aber wie so viele Produktionen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens leider auch etwas blutleer und mutlos. Und dann kannte ich natürlich auch die große Ufa-Produktion Münchhausen aus dem Jahre 1943. Allein schon die Entstehungsgeschichte dieses Films ist legendär. Der 43er Münchhausen mit Hans Albers in der Hauptrolle war der zweitteuerste Film des NS-Regimes überhaupt. Er war Teil der Nazi-Strategie von Propagandaminister Joseph Goebbels, die Bevölkerung mit Komödien und bombastischen Kinofilmen bei Laune zu halten und vom Kriegsalltag abzulenken. Skurrilerweise stammte das Drehbuch zum Nazi Münchhausen vom NS-Gegner Erich Kästner, bekannt durch seine Kinderbücher wie Das fliegende Klassenzimmer, aber eben auch entschiedener Gegner der Nationalsozialisten. Kästner konnte nur unter dem Pseudonym Berthold Bürger das Drehbuch zum 43er Münchhausen verfassen. Auch diese tragische Tatsache macht Münchhausen zu einem erstaunlich historisch vorbelasteten Stoff. Was also bewegte den britischen Satiriker Terry Gilliam Ende der 80er Jahre, sich dieses scheinbar sehr deutschen Stoffes in Form einer teuren Kinoproduktion anzunehmen? Zur Erinnerung, Terry Gilliam dürfte den meisten aus seiner Zeit bei der englischen Kultkomikertruppe Monty Python bekannt sein, die nach einer erfolgreichen Show bei der BBC vor allem durch ihre anarchisch-komischen Filme wie Das Leben des Brian oder Die Ritter der Kokosnuss weltweit bekannt wurde. Gillian war in diesem Ensemble nicht nur Schauspieler, sondern als begnadeter Zeichner auch verantwortlich für die heute ebenfalls kultigen Zeichnungen und Trickfilmanimationen, die in den Python-Werken Furore sorgten. Nachdem er bereits bei den Monty Python-Filmen immer häufiger auch hinter der Kamera stand, begann Terry Gilliam in den 80er Jahren schließlich auch selbst Filme zu drehen. 1981 erschien seine Zeitreisekomödie Time Bandits und die Kritiker feierten seinen 1985 erschienenen Science-Fiction-Film Brasil über einen dystopischen Überwachungsstaat. Gilliam stand also sozusagen auf dem Höhepunkt seines künstlerischen Schaffens, als der deutsche Produzent Thomas Schüli auf ihn zukam und ihn schließlich überredete, mit ihm eine Neuverfilmung des Münchhausen-Stoffes in Angriff zu nehmen. Dass er dies später bitter bereuen sollte, dazu später mehr bei den Hintergründen zum Film. Zunächst möchte ich euch aber, wie gewohnt, die Handlung von Terry Gilliams Münchhausen kurz zusammenfassen. Der Film beginnt in einer spanischen Stadt des 18. Jahrhunderts, welche gerade von den Türken belagert wird und unter heftigem Kanonenbeschuss steht. In einem heruntergekommenen Theatersaal drängen sich die Leute, um die Darbietung einer mehr schlechten als rechten Inszenierung einiger Münchhausen-Märchen zu folgen. Auf einmal kracht die große Eingangstür des Theaters auf und der echte Baron Münchhausen, inzwischen ein alter Mann, jedoch noch äußerst agil, erscheint und verkündet erbost, hier würden nur Lügen verbreitet. Er sorgt für Chaos auf der Bühne, bis man ihn schließlich zu Wort kommen lässt, um dem Publikum seine Version der Geschichte zu erzählen. Diese beginnt er im Palast des türkischen Sultans, mit dem er um seinen Kopf gewettet hat, dass er ihm innerhalb einer Stunde einen besseren Wein besorgen könne, als dieser ihm kredenzt. Mit Hilfe seiner Freunde gelingt ihm dies tatsächlich auch kurz vor Ablauf der Frist. Berthold, der schnellste Mann der Welt, rast in Windeseile an den Hof zu Wien, um sich dort aus dem kaiserlichen Weinkeller den besten Wein geben zu lassen und damit zurück zum Sultan zu eilen. Die Wettschuld des Sultans besteht daraus, dass Münchhausen sich so viel aus dessen unermesslicher Schatzkammer nehmen darf, wie sein stärkster Mann tragen kann. Doch der Sultan hat Münchhausen schon einmal unterschätzt. Mit Albrecht hat der Baron den stärksten Mann der Welt in seinem Gefolge. Und dieser schafft es tatsächlich, sämtliche Schätze des Sultans auf einmal davon zu tragen. Der Sultan ist darüber so erbost, dass er auf Rache sinnt und Münchhausen und seine Diener, zu denen auch noch der Mann mit dem besten Gehör und der Mann mit dem weitesten Blick gehört, von diesem Tage an verfolgt. Das, so behauptet Baron Münchhausen, nun wieder im Theater vor seinen gebannten Zuschauern, sei auch der wahre Grund, warum die Stadt von den Türken belagert werde. Er habe aber auch schon einen Plan, dies zu beenden. Gesagt, getan, lässt der Baron aus der Unterwäsche der anwesenden Damen einen Heißluftballon errichten und hebt sich mit diesem und unter dem Beifall der Menge in die Lüfte. Erst in den Wolken bemerkt er die blinde Passagierin, welche sich an Bord geschmuggelt hat. Sally Polley, die kleine Tochter des Theaterdirektors, begleitet ihn von nun an bei seinen Abenteuern. Diese führen ihn zunächst auf den Mond, wo der Mann im Mond, herrlich gemimt von Robin Williams, ihn zunächst gefangen nimmt, ihn der Kopf seiner Frau jedoch wieder befreit. Denn Kopf und Körper führen bei den Mondmenschen ein Eigenleben. Bei der Flucht vom Mond stürzt die Truppe, die inzwischen um Berthold gewachsen ist, den Münchhausen im Gefängnis auf dem Mond fand, in den Vulkan Ätna in Italien. Dort haust der Gott Vulkan, welcher Waffen für die Menschen herstellt und von der Atombombe schwärmt. Seine Frau ist Venus, die damals erst 17-jährige Uma Thurman, die dem alten Münchhausen so schöne Augen macht, dass dieser darüber beinahe seine Mission vergisst. Der eifersüchtige Vulkan wirft die ganze Truppe, mit Albrecht um einen weiteren ehemaligen Diener des Barons ergänzt, allesamt ins Meer, wo sie von einem riesigen Seeungeheuer verschlungen werden. Im Magen des Ungeheuers ist es aber erstaunlich geräumig, und hier wird die alte Crew Münchhausens nun auch um die letzten beiden verbliebenen Mitglieder komplettiert. Als Münchhausen sich eine Prise Schnupftabak gönnen will, muss das Seeungeheuer niesen und wirft die Gruppe just an jenem Strand wieder an Land, an dem die Türken gerade mit dem Sultan die spanische Stadt belagern. Wird es Münchhausen mit seiner bunten Truppe gelingen, den Sultan zu stoppen und die Stadt zu retten? Nun, dies möchte ich wie immer an dieser Stelle unbeantwortet lassen, um euch nicht um das Vergnügen zu bringen, euch selbst noch den Film und dessen Ende anzusehen. Die Abenteuer des Baron Münchhausen von 1988 stellt laut Terry Gilliam, der neben der Regie übrigens auch noch in einer kleinen Rolle im Film zu sehen ist, den Abschluss einer Trilogie dar. Time Bandits sei ein Film über die Kindheit, Brasil über das Erwachsensein und Münchhausen über das Alter. Tatsächlich kommt die Figur des Baron Münchhausen in Gilliams Film wie ein Relikt einer anderen Epoche daher. Der Gegenwart der europäischen Aufklärung, die alles der Logik, der Vernunft und der Wissenschaft unterwirft, stellt er trotzig die Kraft der Fantasie entgegen. Durch diese Konstellation erweitert Gilliam den klassischen Münchhausen um ein Don Quixote-Motiv. Dazu passt Sally, das kleine Mädchen, welches, wie Sancho Panza, dem Traumritter immer wieder helfen muss, nicht vom Kurs abzukommen. Dieses Gespann des alternden Barons und des jungen aufgeweckten Dings funktioniert übrigens ganz hervorragend. John Neville, der Münchhausen spielt, tut dies mit sehr viel Liebe und Feingefühl. Man merkt hier in jeder Szene die große Schule, die dieser Mann durchlaufen hat. War er doch jahrzehntelang erfolgreicher Shakespeare-Schauspieler. Auch sonst gibt es schauspielerisch nichts zu beanstanden. Dies ist erstaunlich, wenn man sich die Entstehung des Films etwas genauer ansieht. Gilliam ließ sich dazu überreden, in Italien und in Spanien zu drehen und nicht in seiner britischen Heimat. Der Film verdankt dieser Entscheidung sein fantastisches, exotisches Setting. Für die Produktion bedeutete es jedoch das absolute Chaos. Die örtlichen Filmcrews waren unzuverlässig, die Kulissen wurden nicht fertig, gedreht werden konnte nur wenige Stunden am Tag und die Kosten explodierten. Zwischenzeitlich stand der Dreh mehrmals vor dem Abbruch. Die Schauspieler mussten viel Geduld und viele Entbehrungen auf sich nehmen, bis endlich das Ende in Sicht war. Immer wieder kam es zu längeren Pausen, da unklar war, ob das Studio dringend benötigte weitere Gelder zuschießen würde oder nicht. Am Ende verschlang der Film für die damalige Zeit unglaubliche 46,6 Millionen US-Dollar. Ein Bruchteil davon war im Voraus kalkuliert worden. Terry Gilliam und das Studio beschuldigten später den deutschen Produzenten Thomas Schürli, für dieses Chaos verantwortlich zu sein. Dieser schob den schwarzen Peter zurück. Das Ergebnis war in jedem Fall für Gilliam äußerst unbefriedigend. Von nun an hatte er in Hollywood den Ruf, dass er sich nicht an Budget und Zeitpläne halten könne. Und es kam noch schlimmer. An den Kinokassen floppte die Abenteuer des Baron Münchhausen nämlich, wie er es nicht schlimmer hätte tun können. Gerade einmal 8 Millionen Dollar spielte er in den USA ein und machte damit nicht einmal ansatzweise seine hohen Produktionskosten wett. Produzent Schürli schob dies auf das schlechte Marketing des Studios, welches noch dazu kaum Kopien erstellen ließ und so den Film aus seiner Sicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt habe. Wer mehr über die Pleiten, Pech und Pannen der Produktion von Münchhausen erfahren möchte, dem empfehle ich übrigens sehr das Bonusmaterial der Blu-ray-Disc des Films, bei dem alle beteiligten Seiten ausführlich zu Wort kommen. Es ist schon fast wieder komisch, wenn es nicht zu traurig wäre. Dem Film selbst sieht man diese ganzen Querelen, Streitereien und Schwierigkeiten während seiner Entstehung zum Glück überhaupt nicht an. Er vermittelt, im Gegenteil, immer wieder eine Leichtigkeit und Magie, wie es nur ein Terry Gilliam-Film vermag. Besonders, wenn man als Zuschauer in die fantastischen Traumwelten des Barons eintaucht, sei es auf dem Mond, im Inneren des Vulkans oder des Seeungeheuers, kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Das Genie Terry Gilliams hat hier Welten erschaffen, wie man sie noch nie gesehen hat. Skurril, surreal und doch absolut faszinierend und mit Liebe fürs Detail. Auch wenn die Special Effects allesamt noch analog und inzwischen fast 30 Jahre alt sind, so haben sie noch immer nichts von ihrem Zauber verloren. Gilliam hat es geschafft, mit seiner Version die alte Geschichte des Baron Münchhausen erfolgreich zu revitalisieren. Die Kritiker dankten es ihm weit mehr als das damalige Publikum. Durch die Bank wurden die Abenteuer des Baron Münchhausen gelobt. Außerdem konnte der Film neben einigen Oscar-Nominierungen auch mehrere der begehrten BAFTA Awards einheimsen, den britischen Filmpreis. Mir selbst hat der Film sehr gut gefallen. Sieht man über einige Längen, vor allem zu Beginn, hinweg, so ist Die Abenteuer des Baron Münchhausen ein sehr unterhaltsamer, wundervoll fantasievoller Fantasy-Film, der eindeutig zu jenen Werken gehört, welche zwar von seinen Zeitgenossen verkannt wurden, jedoch so gut gealtert sind, dass sie es auch heute noch schaffen, die Zuschauer zu verzaubern. Ich kann euch diesen Film daher nur wärmstens empfehlen und gebe ihm eine Bewertung von 8 von 10 Punkten. Zum Vergleich: Bei der International Movie Database gaben ca. 42.000 User dem Film eine ebenfalls ganz gute Bewertung von 7,2 von 10 Punkten. Das war's auch schon wieder mit Die Filmneurotiker für 2016. Aber keine Sorge, spätestens zu den Oscars im Februar werde ich mich mit einer neuen Folge zurückmelden. Fragen, Anmerkungen und Feedback könnt ihr wie immer per E-Mail an mich senden an filmneurotiker@gmx.de. Oder aber als Kommentar in Facebook. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und wie immer viel Spaß beim Filmeschauen.